Solidarity with women. Solidarity with the people in Turkey and Syria. Eine Spezialsendung auf Orange 94.0. Sisters in Solidarity. Herzlich willkommen zu einer Orange-Spezialsendung. Heute ist die zweite und letzte Sendung rund um die Solidaritätsveranstaltung Sisters in Solidarity vom 9. März 2023. Organisiert von der Gender- und Diversitätsexpertin, Autorin, Herausgeberin, Gruppentrainerin und Projekt- sowie Veranstaltungsmanagerin Zeynep Aslan. Gemeinsam mit Vertreterinnen verschiedener türkischer Partnerorganisationen und der Föderation Demokratischer ArbeiterInnenvereine Österreich wurde über die Lage in den betroffenen Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei gesprochen und speziell über die Auswirkungen von Krisensituationen auf Frauen berichtet. Vergangene Woche sendeten wir die Podiumsdiskussion, die am Ende stattgefunden hat, und möchten heute hier fortsetzen. Dazu hören wir Vorträge der Gastrednerinnen der Veranstaltung und haben Organisatorin Zeynep Aslan auch live zu Gast bei Uli Weisch im Studio eingeladen. Doch bevor sie persönlich zu Wort kommt, steigen wir mit den Erzählungen der Journalistin İpek Yüksek ein.
Nachbeben passieren noch immer, aber die Menschen wollen diese Stadt nicht verlassen. Zum Beispiel meine Mutter. Ich habe mit ihr so viel mal geredet. Also bitte, geh nach Ankara für ein paar Monate mindestens und dann kannst du ja zurückkommen. Niemand würde ihr Land verlassen, niemand würde ihre Stadt verlassen, wenn sie nicht müssten.
İpek Yüksek ist Journalistin und Aktivistin, unter anderem bei der feministischen Organisation Lila Solidarität, deren Mitbegründerin sie auch ist. Kurz nach dem Erdbeben ist sie in das türkisch-syrische Grenzgebiet geflogen, um vor Ort zu berichten und den Menschen zu helfen.
Stellen Sie sich vor, dass ich nur einmal erlebt habe, diese Nachbeben in Stärke von 5,3, und ich habe wirklich Panik bekommen, aber natürlich weitergeblieben und geholfen.
Sie ist selbst in der betroffenen Region, in der Provinz Hatay, geboren und hat Familie dort. Bei der Solidaritätsveranstaltung Sisters in Solidarity hat sie von ihren Erlebnissen vor Ort erzählt und einen sehr persönlichen Einblick in ihre Eindrücke gegeben.
Hallo wieder an alle und danke für die Einladung. Ich bin in Samandar, Hatay, geboren und aufgewachsen. Meine Familie lebt in Samandar und Antakya. Die Häuser, in denen sie lebten, ist zerstört. Auch das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Zum Beispiel mein Onkels Haus auch. Was besonders mit meinem Onkels Haus ist, dass es in erster Erdbeben total zerstört war. Und erste 48 Stunden war kein AFAD da, also kein Such- und Rettungsteam da. Meine Cousine waren im Leben und mein Bruder ist dorthin gegangen. Er ist erst 18. Er hat mit einem Stein andere Stein gebrochen und meine zwei Cousine gerettet. Er hat das alleine gemacht. Dann sind die Behörde gekommen und ihm nicht erlaubt weiterzumachen, weil es gefährlich sein können. Und dann fragt mein Bruder, okay, können Sie das machen? Dann, wir müssen auch warten, dass Werkzeug kommt. Ja, es waren die Nachbeben mit einer Stärke über 6 Wochen später, die es endgültig zum Einstürzen brachten, also mein Haus. Zwei Cousins sind verstorben. Meine Cousine und meine beste Freundin wurden noch immer nicht gefunden. Sie heißt Zeyna und sie hat vor 5 Jahren diese Schal mir am 25. November, also Tag der gegen Gewalt an Frauen, mir als Geschenk gegeben. Sie ist wahrscheinlich tot. Für alle in den betroffenen Regionen, besonders aber für unterdrückte Minderheiten, AlevitInnen, KurdInnen und besonders auch für arabische AlevitInnen ist die Geografie verbunden mit unserer Kultur und Geschichte. Die Provinz Hatay ist der Hauptsiedlungsort der arabischen AlevitInnen in der Türkei. Es ist dieser Hintergrund, der schnell den Verdacht aufkommen ließ, dass der Staat in seiner Unterstützung nach gewissen politischen, ethnisch-kulturellen Kriterien vorging. Es gilt aber zuerst zu sagen, dass der Staat völlig überfordert und unzureichend ausgerichtet war. Vor allem in den letzten Jahren wurde die Transformation des Staates so vorangetrieben, dass vor allem die sogenannten Sicherheits-, eigentlich aber Unterdrückungsapparate, daher Staat und Militär, gestärkt wurden. Die Hauptfunktion des türkischen Staates heute ist die Unterdrückung von Opposition und gleichzeitig eine riesige Propagandamaschine, um den Schein zu bewahren. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe reichte die Propagandamaschine aber nicht mehr. In den ersten Tagen sagten Vertreter des Staates und des Regimes: Wir sind überall. Wir haben alles unter der Kontrolle. Das müssen Sie später selbst zurücknehmen. Weil es angesichts der Realität zu absurd war und zu viele Menschen betroffen waren und alles selbst miterlebt hatten. Die zuständige Behörde für Katastrophenschutz ist dem Innenministerium unterstellte AFAD. Sie ist viel zu schlecht ausgerüstet und aufgestellt, um wirklich effektiv vorzugehen. Nicht, weil türkische Staat Geld nicht hat oder so. Türkische Staat hat sehr viel Geld. Türkische Staat kann aktiv in voll viele Länder aktiv Krieg führen. Türkische Staat hat die größte zweite Militär im NATO. Die Führungsstruktur ist von regimetreuen, aber nicht fachkundigen Leuten besetzt. Ein Freund, der bei AFAD arbeitet, berichtete uns von Tag 1 ein: Wir arbeiten alle rund um die Uhr, aber die Führungsstruktur ist völlig paralysiert. Es gibt keine klare Kommandostruktur, niemand traut sich, allein Entscheidungen zu treffen. Die AFAD Verantwortlichen fragen die Gouverneure, die sind zentral staatlich eingesetzt, um dem Regime Treue zu ergeben. Die wiederum fragen bei Erdogan nach. Das Präsidialsystem, das uns immer mit dem Vorteil einer direkten und schnellen Kommandostruktur angepriesen wurde, war paralysiert und verlor von heute auf morgen jeden noch verliebenen Glanz. Alles war zu wenig zu spät. Wir versuchten verzweifelt in den ersten Tagen unsere Familie und Freunde zu erreichen, zu unterstützen, wo wir konnten, waren aber recht hilflos. Es dauerte Tage, bis die erste Hilfsteam eintrafen. Die Menschen zogen ihre Verwandte und andere unter den Trümmern hervor und versuchten zu retten, wenn sie konnten. Wir alle wissen, bei einem Erdbeben zählt jede Minute. Und unter den Trümmern haben die Menschen angerufen. Die Menschen haben angerufen und gesagt haben: wir sind da, wann kommt, bis sie nicht mehr atmen könnten. Erdogan, der Staat, versuchte später zu sagen: Ja, wir waren in den ersten ein, zwei Tage zu spät und nicht gut koordiniert. Erdogan selbst sagte das. Gut. Aber das Problem ist, die ersten zwei Tage sind entscheidend. Und genau da versagte der Staat. Die Menschen organisierten sich selbst. Und das ist das einzig Positive in der ganzen Katastrophe. Die Menschen merkten, dass sie keinen Staat brauchen. Dass sie es selbst besser können. Linke und sozialistische Organisationen waren bei diesem Prozess federführend. Solidarität blieb kein leeres Wort, sondern wurde konkret organisiert. Der Staat konnte in den ersten Wochen dagegen nichts tun, aber dann war er wieder da, nach ein paar Wochen. Nicht nur Demonstrationen in Istanbul wurden angegriffen, Die Solidaritäts- und Organisationsarbeit vor Ort wurde attackiert. SozialistInnen verhaftet, Solidaritätsorganisationen der HDP wurde permanent behindert. Das habe ich auch selber erlebt, als ich dort war. Die Polizei war am Anfang auch sehr schockiert, weil sie nicht daran gewöhnt haben, dass der Staat nicht da. Die Stadt hat einfach die Polizeikräfte geschickt und sie waren da, sie hatten kein Essen gehabt. Sie sind zu sozialistischen Organisationen gekommen. Wir müssten denen auch ernähren nebenbei. Das war wirklich absurd. Und dann war es aber interessant zu sehen, dass Polizei und ein paar Kurdinnen sitzen nebeneinander und der Polizei hört so kurdische Wörter oder arabische, wie ich bin auch Arabierin. Und diese Mauer zwischen Polizei und die Bevölkerung ist gebrochen. Aber der Staat wusste natürlich das, also Regime. Deswegen wollten sie ganz schnell das verhindern. Deswegen haben sie danach die ganze Polizei zurückgerufen und dann Einsatz, also Sondereinsatzkräfte geschickt. Sie haben nicht einmal in unser Gesicht geschaut. Und eins kommt zu uns und sagt, ihr müsst jetzt verschwinden, sonst werden wir euch verschwinden. Das war so krass, als ich gehört habe. Wer seid ihr? Ihr gebt nicht einmal ein Wasser zur Bevölkerung. Und diese Sozialistinnen waren von Anfang an da und sie haben nicht einmal 1% Ressourcen wie der Staat. Also ich wünschte mir, obwohl ich kenne, was Staat bedeutet, ich wünschte mir einen Staat dort, aber war nicht da. Der Staat ist kein Staat mehr, der für die Menschen da ist und sie unterstützt. Es ist ein Staat, der für einige wenige Reiche da ist und um jeden Preis versucht, dieses System, das den Reichen in den vollen Taschen wirtschaftet, zu erhalten. Er war da, aber als Unterdrückungsapparat. Ich machte mich nach ein paar Tagen auf den Weg in die Türkei, bis ich in Samandağ bei meinem Haus war. War ungefähr eine Woche nach dem Beben vergangen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, die Menschen vor dem Weg zu sammeln, die tot waren, damit die Kinder das nicht sehen. Wir hatten nach Plastiktüten gesucht, nach Decken, damit diese Menschen nicht auf die Straße liegen. Und es riecht nach Tod. Ein besonderer Aspekt der Solidaritätsarbeit war die feministische Solidaritätsarbeit. Periodenartikel, wie gesagt, wurde geschätzte Räume. Es mangelte an allem, doch es bildeten sich angeführt von feministischen Organisationen wie Ekmek Gül, Mordean Schmalile Solidarität und verschiedene sozialistische Organisationen schnell Selbstorganisationsstrukturen von Frauen für Frauen heraus. Das saimische Beben ist schon fast nicht mehr die oberste Tagesordnung. Schnell wurden wieder die Verwirkungen der hohen Politik zur Tagesordnung Nummer 1. Aber aus den Ruinen der zerstörten Städte entsteht Hoffnung. Dort blühen nicht fröhlich, sondern traurig, melancholisch und schwer die ersten zarten Blumen eines möglichen Frühlings. Der Wiederaufbau wird lange dauern. Eigentlich ist es noch gar nicht möglich, vom Wiederaufbau zu sprechen. Wir sind von der Akutphase in eine Übergangsphase übergangen, ohne dass die Akutphase aufgehört hat. Sie besteht weiter. Internationale Hilfsaktionen sprechen immer noch von der Akutphase und richten ihre Unterstützung so aus. Aber gleichzeitig beginnen die Menschen vor Ort mit einem Alltag, einem neuen Alltag. Gerade für Regionen, die der Staat nur zu gerne assimilieren möchte, wie Pazarcık, Elbistan, Islahiye, Samandağ, Defne und viele mehr, ist es wichtig, dass die Menschen vor Ort bleiben können, damit der staatliche Wiederaufbau nicht über ihre Köpfe hinweg und gegen ihre Interessen gemacht wird. Alles, was den Menschen dies ermöglicht, ist wichtig.
Willkommen im Studio, liebe Zeynep Aslan, du bist jetzt auch hier bei uns und ich möchte dich ersuchen, dieses sehr persönliche, aber auch strukturelle Impulsreferat von IPEC zu kommentieren. Es ist ja auch schon wieder eine Zeit weitergegangen. Es gab ja auch jetzt wiederum Hochwasser und die Situation hat sich ja in keinster Weise entspannt.
Ja, IPEC hat eigentlich die Atmosphäre, die unmittelbare Atmosphäre von der Erdbebenregion und die ganze emotionale Situation eigentlich sehr stark repräsentiert bei der Tagung. Sie ist nur 2 Tage vor der Tagung, glaube ich, zurück nach Österreich gekommen. Eine unmittelbare Betroffene auch. Die ganzen Punkte, die sie angeführt hat, ist eine sehr gute Zusammenfassung eigentlich vom Gesamtbild, was heute in der Region, in der Erdbebenregion nach wie vor vorherrscht. Und du hast ja gesagt, Überschwemmung hat dann, das war dann der nächste Schlag eigentlich auf die Menschen, die eigentlich jetzt obdachlos sind, die eben mit kontaminiertem Wasser zu kämpfen haben. Sie haben kein Trinkwasser. Die Frauen haben nach wie vor das Problem bezüglich Hygieneartikel und die Babys zum Beispiel, die versorgt gehören. Es werden 24.000 Babys jetzt in den nächsten Wochen erwartet. Während den Erdbebentagen sind 6.000 oder 7.000, wenn ich mich nicht falsch erinnere, also zwischen 6.000 und 7.000 Babys auf die Welt gekommen unter den Trümmern. Alle, die überlebt haben, haben überlebt. Die genauen Zahlen, Daten, Fakten kennen wir halt nicht. Und es ist bis heute irgendwie so, irgendwann hat man gesagt, okay, es sind so 47.000 Tote aus den Trümmern heraus gegraben worden. Und dann war es aus. Und eigentlich ist das Land total auf die Präsidentschafts- und Abgeordnetenwahlen am 14. Mai konzentriert. Also das Blatt hat sich sehr schnell gewendet. Über das Erdbeben redet man kaum mehr. Nur die oppositionellen Kräfte vielleicht, die bürgerlichen oppositionellen Kräfte, die man halt noch vielleicht hört. Aber auch die sind mittlerweile total auf die Wahlen konzentriert. Das bedeutet, dass die Menschen eigentlich total ihrem eigenen Schicksal überlassen sind in der Region.
Und was bedeutet das zum Beispiel auch für Wahlregister und für Wahlberechtigung? Wie ist das zu sehen? Was würdest du schätzen aus der Ferne?
Also darüber wird geredet jetzt die letzten Tage. Man macht sich Sorgen, inwiefern die Leute, die vom Erdbeben betroffen sind, ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen können. Und es werden halt nicht alle das machen können, weil auch die Papiere und Identitätsnachweise jetzt fehlen. Die Adressen sind ein Problem, also Melderegister ist ein Problem. Aber bei denjenigen, wo es halt noch möglich ist, will man, weiß ich nicht, so Busse organisieren, alle zusammen von den Erdbebenregionen, Zelten oder wo auch immer sie Unterkunft gefunden haben, sammeln und in die Orte bringen, wo sie halt ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen können. Aber das ist ein totaler Chaos. Und gestern habe ich den bürgerliche Oppositionsleader Kemal Kılıçdaroğlu zum Beispiel gehört, der halt sagt, ja, wir wollen schon natürlich, dass auch diese Menschen wählen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken oder mit welchen Ideen er das gesagt hat. Ich kann mir halt bei ihm vorstellen, dass er irgendwie ein bisschen auch, dass es für ihn auch ein bisschen peinlich ist, dass man von den Erdbeben betroffenen Menschen jetzt Wahlstimmen verlangt. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er das gesagt hat, ja, eigentlich schon, wollen wir schon, dass die auch wählen. Also die Punkte, was vielleicht zurück zu IPEC, was für mich besonders wichtig aus ihren Schilderungen, aus ihrem Statement ist, dass sie auf die Geografie zum Beispiel und auf das Kulturmosaik, den es dort gibt, hingewiesen hat. Es ist tatsächlich so, dass die Regierung, also allen voran eben Erdogan ist gleich Regierung, dass er gesagt hat, innerhalb von einem Jahr versprechen wir, dass wir die ganzen Häuser wieder aufbauen werden. Und wir sagen, ja, also wenn es jetzt darum geht, dass man wieder Kartenhäuser aufbauen möchte, wird das in einem Jahr vielleicht schon gelingen. Oder die ganzen Straßen, die sie in den letzten 20 Jahren gebaut haben, die sind alle kaputt, Flughäfen, alles, weil die haben das in diese auf den Verwerfungslinien haben sie das gebaut. Die Türkei ist ein Erdbebenland einfach. Alles ist kaputt. Alles, was sie in den letzten 20 Jahren so propagiert haben und geprotzt haben und nach draußen gezeigt haben, sich stark gezeigt haben, ist alles kaputt. Also in der Region ist kein Stein auf dem nächsten geblieben. Und das Wiederaufbauen haben wir 2015, als diese Regierung die Kurdenregionen zum Beispiel niedergebombt hat, gesehen. Die haben auch dort wieder aufgebaut. Die haben dort diese alte Stadtstrukturen komplett dem Boden gleich gemacht und sie haben dort Residenzen für Leute, die sich halt das leisten können. Sehr teure Residenzen haben sie, Luxus-Apartments haben sie dort gebaut, die man mit Dollar, mit Millionen Dollar nur bezahlen kann. Das heißt, die regionale Bevölkerung, die gibt es dort nicht. Es sind Hunderttausende, ich möchte jetzt keine falsche Zahl nennen, aber Hunderttausende sind in die Binnenmigration damals gegangen. Also dort gibt es die autochthone Bevölkerung gibt es dort nicht mehr. Und wenn man so etwas jetzt in der Erdbebenregion, das hat die IPEC nämlich gesagt, das ist ein Mosaik, also das, was noch an dieser kulturellen und ethnischen Vielfalt zurückgeblieben ist nach diesen ganzen Säuberungsaktionen durch die Historie der osmanischen und türkischen Geschichte hinweg, das, was noch zurückgeblieben ist, das wird jetzt wahrscheinlich, wenn dieser Wiederaufbau Vorstellung der Regierung dort sich durchsetzt, das wird dann komplett auf Null, also das wird es dann gar nicht mehr geben. Arabische Menschen, christliche Religion, Jüdinnen, die paar, die es halt dort noch gibt, Nasturi, Keldani, es gibt verschiedene Völker, noch vereinzelte Mitglieder, aber doch, die es noch dort gibt und dort ist eine ganz andere Atmosphäre. Hatay, dort wo die IPEC zum Beispiel herkommt, sind sehr Diese Region ist sehr bekannt dafür, dass die Menschen sehr weltoffen sind, sehr kosmopolit sind, sehr demokratisch gesinnt sind, sehr multikulturell unterwegs sind und in Respekt und Wertschätzung miteinander zum Beispiel leben. Und das ist jetzt davon bedroht, dass jetzt auch das komplett kaputt geht und verloren geht, verschwindet. Der Staat war, also ich möchte vielleicht auf etwas hinweisen, was mir ein besonderes Anliegen ist. Wir wurden zum Thema Erdbeben ins Rathaus eingeladen. Ich war zufällig dort, also ich bin nicht, also ich, und ich war dann auch nicht dort, dass ich dort eine Rede mache oder so, aber ich wurde sehr unerwartet und ungeplant zum Rednerinnenpult geholt. Und ich habe gemerkt, dass die Leute, die vorher dort beim Rednerinnenpult gewesen sind, die wurden gebrieft, was sie sagen sollen. Und die Leute, die dort beim Rednerinnenpult geredet haben, waren sehr AKP und MHP, also türkischer Regierung nahe Organisationen, denen man dort Profil und Plattform gegeben hat im Wiener Rathaus. Und die haben dann dort halt schön erzählt, also was sie alles gemacht haben, wie viele Tausende Euro sie gesammelt haben, also MÜSİAD, also muslimische industriellen Vereinigung, UID, ATİP-Leute, Hasseneke, also diese ganzen AKP und MHP nahen Einrichtungen in Österreich. Und ich habe dann gemeint, okay, also man möchte hier anscheinend Freude, Friede, Eierkuchen sprechen, aber es gibt auch noch eine andere Sache, nämlich, dass in den ersten 48 bis 72 Stunden die staatlichen Einrichtungen nicht vor Ort gewesen sind. Das heißt, dass tausende Leute eigentlich total ihrem eigenen Schicksal überlassen worden sind und erst am dritten, vierten Tag sind die ersten Rettungs- und Hilfsteams dort gewesen und das waren vor allem in erster Linie internationale Rettungsgruppen, das waren auch nicht die türkischen Rettungsgruppen. Und dann sind sehr viele Skandale passiert, dass sich die türkischen also AFAD zum Beispiel, das ist eine von der Regierung errichtete Einrichtung vor ein paar Jahren, also ist eine neue Einrichtung, wo die Regierung alles wieder so in seine eigene Macht, in seine Vereinnahmung sozusagen bezogen hat. Das ist das Ergebnis eben AFAD, die dann sich halt in Szene gesetzt hat, auch medial in den folgenden Tagen dann auch.
Das ist eine Hilfsorganisation oder was ist
AFAD? Das ist der türkische Katastrophenschutz. Okay. Das ist jetzt dem Innenministerium. Seit 2007 gibt es die AFAD. Genau. Und was ich sagen wollte, ist, dass man halt hier diesen verlängerten Strukturen Bühne bietet, um noch einmal diese Regierungspolitik zu reproduzieren oder zu bestätigen. In einem Wiener Rathaus ist sehr bedenklich. und sehr problematisch aus meiner Sicht.
Das ist vielleicht eh auch ein sehr guter Übergang, weil der nächste O-Ton stammt von der nächsten Sprecherin, nämlich Saya Ahmad. Sie ist Bezirksvorsteherin im 9. Bezirk und hat selbst syrische Wurzeln, wenn ich richtig...
Sie ist Kurdin, irakische Kurdin ist sie. Und die Saya ist wegen dem Saddam-Regime sind sie geflüchtet. Und sie haben damals auch von der Sozialdemokratischen Partei sehr viel Unterstützung, auch Familie, die Nähe von Sozialdemokratischer Partei damals auch zu der kurdischen Bevölkerung. Sie ist in diese Sozialdemokratische Partei sozusagen auch hineingewachsen in Österreich.
Ja, jetzt hören wir Ihren Impuls und vielen Dank für die Mitschnitte und auch für die Technik, denn Irina Wieser sitzt bei uns jetzt im Live-Studio und hat sowohl die Veranstaltung mitgehört und geschnitten und die An- und Abmoderationen gemacht. Danke für das. Und jetzt hören wir in den Impuls von Saya Ahmad hinein.
Jetzt wollen wir den Blick nach Österreich lenken, nach Wien, wie politische AkteurInnen hier reden und agieren. In Wien gibt es einige sogenannte MigrantInnenvereine, also Organisationen oder Vereine, bei denen zumindest die Hälfte aller aktiven Mitglieder eine Migrationsgeschichte hat oder sie von Menschen mit Migrationsgeschichte gegründet wurden. Saya Ahmad ist Bezirksvorstehende am Alsergrund und arbeitet eng mit diesen Vereinen zusammen.
Migrantinnenvereine sind vor allem Informationsdrehscheibe. Also sie sind Informationsdrehscheibe, sie sind ein Ort, wo man sich vernetzen kann. Sie sind ein Ort, wo man sein kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wo man die eigene Peergroup trifft und wo man einander unterstützt. Und ich habe das auch ganz stark mitbekommen, als diese Katastrophe passiert, diese Naturkatastrophe passiert ist, wie schnell in dem Fall in erster Linie mal kurdische Vereine, weil die habe ich am stärksten mitbekommen, aktiv geworden sind, sich vernetzt haben, sofort geschaut haben, dass sie lokale Organisationen finden.
So die SPÖ-Bezirksvorstehende. Seit 2017 ist sie Vorstandsmitglied der Wiener SPÖ-Frauen und Vorsitzende der SPÖ-Alsergrundfrauen. Ein Jahr darauf wurde sie als Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks angelobt, als erste Bezirkschefin mit Migrationsgeschichte. Bei der Veranstaltung Sisters in Solidarity spricht sie über gute Zusammenarbeit und vor allem der Leistung von MigrantInnenorganisationen, die transnational aktiv sind.
Ein Beispiel, das ich gut kenne, das kurdische Zentrum, das im WUK zu Hause ist, im 9. Bezirk, gibt es seit den 80er Jahren. Und die Arbeit, die das kurdische Zentrum macht, ist ganz stark, also fußt ganz stark darauf, diesen Konnex immer zum Herkunftsland herzustellen und sozusagen zum einen die eigene Geschichte, Identität und Kultur den nächsten Generationen hier beizubringen und zum anderen aber auch gleichzeitig machen sie ganz viel so Beratungsarbeit, soziale Arbeit, mittlerweile auch viel mehr politische Arbeit. Und von diesen Vereinen haben wir recht viele im Bezirk, das macht mich sehr stolz. Wir haben auch recht viele Organisationen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Und vielleicht nur ein Satz dazu, weil das hier gerne ein Politikum ist. Geflüchtete werden es sehr, sehr gerne, das glaube ich wissen eh alle in diesem Raum, als Spielball genutzt. Und Menschen mit Migrationsgeschichte auch, je nachdem, welche politischen Couleurs gerade an der Macht sind und welcher Diskurs gerade herrscht. Bei mir im 9. Bezirk, ihr kennt den 9. Bezirk, oder? Der ist nicht riesig, ja. Wir haben Vereine wie Hemayat, die seit, ich glaube, 30 Jahren, 40 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, bei uns beheimatet sind. Wir haben ein Integrationshaus, wir haben mittlerweile auch das Ankunftszentrum der Stadt Wien, wo an die 1000 Geflüchtete erst versorgt werden. 1000 Geflüchtete für einen Bezirk wie den 9. ist gar nicht so wenig, aber es funktioniert. Und es funktioniert ohne Skandal, es funktioniert ohne Hetze, es funktioniert ohne, dass man Menschen gegeneinander aufspielen muss. Und ich finde es sehr schön und ich bin auch sehr stolz darauf, dass es funktioniert. Und das ist aber auch, weil zum einen wir die entsprechende, also weil es auch eine sehr bewusste politische Entscheidung ist, dass wir Menschen helfen, die Hilfe brauchen, Punkt. Zum anderen aber auch, weil wir sehr, sehr viele Organisationen, Einrichtungen und Menschen in der Zivilgesellschaft haben, die sehr aktiv sind in dem Bereich. Also allen noch einen schönen Frauenkampfmonat. Xinjiang Azadi. Dankeschön.
Bevor ich das Wort wieder Zeynep und Uli gebe, hören wir noch einen kurzen Ausschnitt aus der Botschaft von Özlem Alev Demirel, der Sprecherin für Arbeitsmarkt-, Sozial-, Friedens- und Sicherheitspolitik für Die Linke im Europäischen Parlament. Die Politikerin sandte ihre Worte als Videobotschaft an die Veranstaltungsteilnehmenden, in der sie über die Grenzen und Möglichkeiten von internationaler Solidarität spricht.
Es geht um humanitäre Hilfe, es geht um akute Hilfe für die Menschen im Moment, die ihre Häuser verloren haben, die alles verloren haben, was sie hatten. Es geht um den Wiederaufbau danach, aber vor allen Dingen möchte ich euch auch bitten, lasst uns in den nächsten Wochen wirklich genauer darauf gucken, was in der Türkei passiert. Denn der Unmut der Bevölkerung in der Türkei ist groß und die Türkei befindet sich im Wahljahr.
Die Sprecherin von Die Linke verurteilt das Versagen der türkischen Regierung auf das Schärfste und denkt auch an das vom Krieg gebeutelte Syrien.
Und ich habe wahrgenommen, dass kurz nach dem Erdbeben von der Türkei erneut Angriffe auf Rojava geflogen sind. Und ich habe wahrgenommen, dass gestern der Staat Israel den Flughafen in Aleppo bombardiert hat. Ein Flughafen, wo im Moment auch Hilfsgüter ankommen für die Menschen in Syrien. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass den Menschen in Syrien unmittelbar und schnell geholfen werden kann. Irgendwelche Luftangriffe, egal welchen Staates, stehen dieser humanitären Hilfe im Weg und müssen unterbunden werden, müssen scharf kritisiert werden.
Per Video live zugeschalten?
Ja, wir sind jetzt wieder live zurückgeschalten hier bei Radio Orange. Das ist eine Sondersendung Sisters in Solidarity hier im Studio live Zeynep Aslan. Hier jetzt sozusagen noch eine Ergänzung. Was ist dir wichtig? Es geht sozusagen ja auch um diese um die Grenzgebiete, um die Kriegsgebiete, auch um Kriegsgewinner. Was ist dir wichtig, sozusagen auch an dieser Grenzregion noch zu beschreiben und dieser Bombardierung, die dann im Schatten des Erdbebens zusätzlich noch stattgefunden hat und stattfindet.
Das ist sehr spannend, weil wenn man zum Beispiel an die Geschichte vom Anschluss von Hatay, Annex von Hatay, Samandar, also Erdbebenregion, dort wo die IPEC eben herkommt, 1938 an die Türkei zum Beispiel zurückdenkt, das war auch so eine Lücke, eine weltpolitisch-historische Lücke, was die Türkei als Gelegenheit benutzt hat, um das zu annektieren, diese Region. Ja? Und die Türkei hatte eine global politisch so eine Position, dass die genau in diesen Gelegenheiten, wenn es zum Beispiel wieder so enger wird, weltpolitisch, auf der globalpolitischen Arena, dass die Türkei zum Beispiel in Syrien was macht, dass die Türkei in Libyen was macht zum Beispiel und sich dort die besseren Karten sozusagen so zwischendurch, unten durch und plötzlich sagt, ha, hier bin ich und jetzt wedle ich mal jetzt die Fahne und ich möchte auch was, ich haue jetzt auch auf den Tisch. Und das ist eine sehr typische Eigenschaft der türkischen staatspolitischen, also territorial oder imperial Fantasien oder Bemühungen zu sagen, mich gibt es auch und ihr habt mich auch ernst zu nehmen. Und so gesehen, dass da an der Grenze wieder Luftangriffe und Bombardements passiert ist, haben wir auch gehört, aber das wurde nicht offen in den Medien zum Beispiel thematisiert. Das ist irgendwie so auf Gerüchteebene geblieben. Und spannend ist vielleicht auch, zu sagen, dass die in Syrien vom Erdbeben betroffenen Regionen türkisch und IS-besetzte Regionen sind. Das heißt, das sind die Regionen, in die eben diese Hilfs- und Rettungsgüter nicht hineingebracht werden können, auch eben aufgrund dieser türkischen Besetzung, nämlich das verhindert. Und natürlich auch die Sanktionen gegen Syrien vom globalen Westen macht es ja auch noch einmal schwierig, dass man dort Hilfe leistet. Vor Ort sind es dann eben die NGOs oder die linkspolitischen Organisationen, die versuchen hier auch Syrien Hilfe zukommen zu lassen, vor allem zum Beispiel auch gewerkschaftliche Organisationen. Es waren wirklich gewerkschaftlich organisierte ArbeiterInnen neben den Frauenorganisationen, neben den NGOs, die gleich von ersten Moment an dort Hilfe leisteten. Und vielleicht auch ein Punkt zum Punkt Rassismus. Es gibt offiziellen Zahlen zufolge 6 Millionen Flüchtlinge in der Türkei. Inoffiziellen Zahlen zufolge ist es mindestens um das Doppelte mehr. Und in den ersten Tagen hat man wirklich, also in den ersten 2 Tagen hat man wirklich über die Social Media, und die Türkei ist number one worldwide, die Twitter benutzt zum Beispiel. Das war auch die Plattform, wo sie unter den Trümmern die Leute nach Hilfe gerufen haben, gleich von der ersten Sekunde an. Und über Social Media wurde rassistische Hetze betrieben, von wegen syrische und afghanische Flüchtlinge plündern die erdbebenbetroffenen Häuser, und man hat die Leute oder irgendwelche komischen Banden dort, die plötzlich aufgetaucht sind, auf die syrischen Flüchtlinge, auf die afghanischen Flüchtlinge gehetzt. Auch da ist sehr viel Drama passiert. Es ist tatsächlich vorgefallen, dass syrische Flüchtlinge auf offener Straße gelyncht und getötet worden sind.
Es gab bei deiner Veranstaltungsorganisation ja auch einige Filme, die können wir ja hier im Radio weder gut beschreiben noch schon gar nicht zeigen. Aber das war ja auch eines der vielen Aspekte, wo geflüchtete Frauen eben auch interviewt waren und sie erzählt haben, dass sie nirgendwo Wasser, nirgendwo Essen hatten und dass sie sozusagen überall vertrieben wurden.
Es gibt eine Geschichte zum Beispiel, das war dann auch in den Medien, eine syrische Familie unter den Trümmern. Die Tochter hat man herausgeholt, die Eltern waren immer noch unter den Trümmern, aber sie haben keinen Mucks von sich gegeben, und die Tochter hat gesagt, meine Eltern sind drinnen, die leben noch. Und man hat halt nichts gehört, aber man hat dann gedacht, die sind tot. Irgendwann, dass die Tochter gesagt hat, nein, meine Eltern sind dort, holt sie raus, sie leben noch, hat man eben die Eltern rausgeholt und man hat gefragt, wieso habt ihr keinen Mucks von euch gegeben? Die Antwort von ihnen war, ja, wenn wir jetzt geredet hätten, wir hätten Arabisch geredet, weil wir können kein Türkisch, und man würde dann checken, okay, wir sind Flüchtlinge, und man würde uns erst recht sterben lassen. Deswegen haben sie nicht getraut zu reden. Also dieser Rassismus war Thema. Und es ist viel Brutales passiert, aber es hat nicht durchgegriffen. Und es waren in erster Linie auch die Frauen, die sich von ersten Moment an auch mit ihren syrischen und afghanischen und irakischen Schwestern vor Ort solidarisiert haben und Schulter an Schulter versucht haben, in gegenseitige Unterstützung Hilfe zu leisten für sich selbst, für die Nachbarinnen, für die Kinder. Also das hat nicht funktioniert mit der rassistischen Hetze dieses Mal.
Du hast ja ganz bewusst auch Gewerkschafterinnen eingeladen und eben auch Sprecherinnen von feministischen NGOs. Vielleicht hören wir jetzt auch wieder in den nächsten Block hinein. Ja, Fulya
Alikoç
ist zugeschaltet worden über Zoom, gell?
Genau.
Per Video live zugeschalten waren Fulya Alikoç. Sie ist Autorin, Redakteurin und Mitglied von Ekmek ve Gül, einer türkischen Frauenorganisation, sowie Ceyda Tutan, Vorsitzende des Bundesverbands der MigrantInnen in Deutschland. Hier eine Zusammenfassung des Gesagten, da es über die Live-Zuschaltung nicht ganz verständlich war.
My name is Fulya Alikoç. As announced, I am a member of the editorial board of Ekmek ve Gül.
Fulya Alikoç ist Mitglied der türkischen Frauenorganisation Ekmek ve Gül. Zu Deutsch Brot und Rosen, nach dem Slogan der arbeitenden Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts benannt, die für ihre Rechte und faire Arbeits- und Lebensbedingungen kämpften. Ekmek ve Gül veröffentlicht monatlich ein Magazin und ist auch auf ihrer eigenen Website sehr aktiv. Auch in einer Wochenzeitung bespielen sie jede Woche eine Seite. Die Organisation arbeitet mit 7 anderen Frauenorganisationen in vielen Städten der Türkei zusammen. Es ist ein Netzwerk für die Menschen in der Türkei, um sich zu unterstützen und zu solidarisieren. Fulya Alikoç erwähnt, dass obgleich die Erdbeben in der Türkei und Syrien mit einer Stärke von 7.6 bis 7.8 nicht zu den schlimmsten gehören, waren die Ausmaße der Zerstörung so groß wie bei den schlimmsten Erdbeben der Geschichte. Sie erzählt von Erdogans Politik und kennt seine Herangehensweise, um die Wirtschaft des Staates am Laufen zu halten. Auf der einen Seite werden billige Arbeitskräfte benutzt bzw. ausgenutzt, auf der anderen Seite wird die Bauindustrie extrem gefördert. Das gehe so weit, dass Flüsse und Seen ausgetrocknet werden, der Boden unfruchtbar wird und Landwirtschaft in ganzen Teilen des Landes unmöglich macht. Die Bauindustrie zwingt Menschen, die schon unter Armut leiden, in die Städte zu ziehen. Auf dem ausgetrockneten Land werden Häuser gebaut. Auf einem Boden, der nicht dafür gemacht ist und mit billigen Materialien, die keinen Erdbeben standhalten können. Die Ausmaße dieser Verantwortungslosigkeit haben nun alle mitbekommen. Sie erzählt von der unververteilten Macht und dass große Firmen während der Erdbebenkatastrophe im eigenen Land Profit machen wollten und das auch durchgesetzt haben. ArbeiterInnen wurden gezwungen, bei der Arbeit zu erscheinen, obwohl weitere Erdbeben möglich waren und es ein extremes Risiko darstellte, die Häuser zu betreten. Fuya Alikoç kritisiert das Katastrophenmanagement der Regierung stark und erzählt von den Frauen in der Region. Viele Mütter, Ehefrauen und Schwestern sind erst beim zweiten Erdbeben gestorben. Bei dem Versuch, in die zerstörten, einsturzgefährdeten Häuser zu gehen, um Decken, Kleidung oder Nahrung für ihre Familie zu besorgen. Sie waren verzweifelt, weil von Seiten des Staates keine Hilfe kam und haben selber reagiert. Frauen waren und sind auch insofern benachteiligt, als dass sie keinen Zugang zu essentiellen Hygieneprodukten wie Binden und Tampons haben. Menstruationsprodukte standen nicht auf der Liste von Hilfsgütern, weil Bedürfnisse von menstruierenden Personen einfach nicht mitgedacht werden. Fuya Alikoç äußert außerdem ihre Sorgen um die vielen Frauen, die schwanger waren und mittlerweile ihre Kinder zur Welt gebracht haben müssen, in und unter den Trümmern der Katastrophe. Laut Daten der UN waren zum Zeitpunkt des Erdbebens 24.000 Frauen hochschwanger. Diese Kinder müssten auf jeden Fall schon auf der Welt sein und es gibt keine Informationen zu ihrem Zustand. Es werden über 1.000 Kinder vermisst. Gefundene Kinder werden oft zu religiösen Vereinen gebracht, wo sie missioniert werden, also Zugang zu Religionsunterricht bekommen, aber es gibt keine Toiletten, keine gut organisierte Essens- oder Wasserversorgung. Die fehlenden Toiletten und generell die schlechte Hygienesituation bringt noch andere Auswirkungen mit sich. Infektionskrankheiten breiten sich aus. Doch auch sexuelle Übergriffe sind gestiegen. Und es gibt fast keine Hilfe vor Ort, an die man sich in solch einem Fall wenden kann. Eine Gynäkologin erzählte Ekmek Vegül, dass sie 3 vergewaltigte Personen am Tag behandelt. Ekmek Vegül unterstützt die Frauen vor Ort, so viel sie können, indem sie Menschen vernetzen, Zelte installieren und mobile medizinische Versorgung organisieren. Außerdem haben sie PsychologInnen und SozialarbeiterInnen vor Ort eingesetzt, die psychologische Unterstützung anbieten und sich um die Kinder kümmern. Speziell Frauen müssen selbst in so einer Notsituation mit Sexismus kämpfen, meint Fuya Alikoç, Mitglied der Frauenorganisation Ekmek Vegül.
We actually survived upon solidarity and we're gonna change the world by getting more organized. So long live Women's International Solidarity and thanks for listening to me.
Die zweite Sprecherin, die live per Video zugeschaltet wurde, ist Ceyda Tutan. Die Vorsitzende des Bundesverbands der MigrantInnen in Deutschland erzählt von ihrer Arbeit, vor allem jetzt in der Zeit nach dieser Katastrophe, und ruft noch einmal eindringlich zu Spenden auf, denn jeder Cent zählt.
Also wir haben relativ schnell, nachdem wir von den Erdbeben erfahren haben, eigentlich schon reagiert.
Der Verband habe sich sofort an alle Partnerorganisationen und Vereine gewandt. Diese haben auch alle sehr schnell reagiert und Spenden gesammelt. Kommunikation und Handeln ging beides sehr rasch, da sie das von früheren Erdbeben leider schon gut kennen und wissen, was zu tun ist, meint Ceyda Tutan. Es wurden viele Veranstaltungen organisiert, wie Flohmärkte und Spendenaktionen, wo natürlich auch Vernetzung stattfand und Informationen zu der Lage in der Erdbebenregion weitergegeben wurden.
Hat man sowohl die Infos eben weitergeleitet.
Dem Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland war es wichtig, dass Aufklärung passierte und man wusste, was in der Türkei und Syrien passierte. Und auf der anderen Seite sollten natürlich Spendengelder an die richtigen Hilfsorganisationen vor Ort fließen.
Ja, vielen Dank. Wir sollten noch an 2 Punkten unbedingt noch vertiefen. Das eine ist die vielen privaten Spenden und die immer wieder auch berichtete Übernahme oder das, wie soll man sagen, Stehlen oder das an sich Reißen von Spendengütern in eben AKB-nahe Vereine. Das hast du angesprochen. Und das Zweite, was wir noch gar nicht vertieft haben, ist, dass ja entlang der türkisch-syrischen Grenze seit vielen Jahren ja eine Freihandelszone entstanden ist, die vor allem Textilindustrie beinhaltet. Und darüber gab es ja auch einiges an Berichten, nämlich gerade was mit den Arbeitnehmerinnenrechten passiert ist. Wir haben es gerade gehört, also eben die Situation war noch nicht sicher, aber die Frauen, die ArbeiterInnen hatten in den Fabriken zu erscheinen, auch wenn sie in der Nacht nicht versorgt waren. Wie ist diese Situation? Wie siehst du das? Wie siehst du auch die Berichterstattung über Arbeits-, wie soll man sagen, Verbrechen im Kontext von Zwang und Unsicherheiten?
Also vielleicht zuerst zu den Spenden. Es ist wirklich sehr viel Geld da sind in die Region geflossen. Es wurden auch so über die Mainstream-Medien so Spendenaktionen gemacht, wo man, das war sehr komisch, dass man sehen musste, wie viel Geld plötzlich, also das ist ja ein durch Inflation geplagtes Land eigentlich, wie viel Geld Einzelpersonen plötzlich aus der Tasche gezogen und bezahlt haben. Oder die Zentralbank, das ist auch noch einmal eine andere Ebene, dass die Zentralbank auch spendet. Und ich meine, wessen Geld spendest du? Ey, Zentralbank. Also so komische Sachen sind passiert. Oder dass da Leute, staatsnahe Firmen zum Beispiel, es gibt die Fünferbande in der Türkei, die berüchtigte, die halt diese Bauunternehmen und Firmen mit Korruption und alles Mögliche, diese ganzen Geschäfte dort machen. Und einer von denen, der hat auch eine sehr hohe Summe gespendet zum Beispiel. Und am nächsten Tag hat er aber in Konya, glaube ich, Zugeständnisse bekommen, neue Projektareale von der Regierung direkt bekommen. Und die machen das alles offenkundig, also so wie vieles auf der Welt heutzutage offen angesprochen wird. Und es ist alles irgendwie richtig und falsch, liegt auf dem Tisch, passieren tut aber halt nichts. Ja. Und was mit diesen Geldern konkret passiert, sehr vieles wird wahrscheinlich wieder in die Regierungstaschen. Also wenn man glaubt, dass man zum Beispiel den türkischen Halbmond unterstützt und glaubt, das kommt bei den Leuten an, dann irrt man sich gewaltig, weil gleich besonders bei diesem Erdbeben ist es sehr schnell klar geworden, was mit den Spenden im türkischen Halbmond passiert, nämlich dass sie noch einmal Geschäfte mit diesen Spendengeldern machen, indem sie zum Beispiel die Zelte an die NGOs wiederverkaufen. Ja, zum Beispiel. Oder dass sie zum Beispiel in Manhattan mit diesen Spendengeldern Wolkenkratzer, Luxus-Apartments und Gebäuden zum Beispiel aufbauen und errichten. Katastrophale Sachen eigentlich.
Wie kann man das nachlesen? Weil das sind ja doch sehr starke, wie soll man sagen,
Investigativjournalistinnen verbreiten das halt über ihr, es diese wenigen kritischen Medien, die es noch gibt, die sind während der Erdbebenzeit, also wo das noch sehr neu gewesen ist, sind sie sogar mutiger geworden. Einige wurden entlassen, einige mussten untertauchen, nachdem sie das veröffentlicht, diese Informationen veröffentlicht haben. Journalistinnen, Akademikerinnen, die die Wahrheiten ins Tageslicht bringen oder sich kritisch äußern, die müssen mit Freiheitsstrafen rechnen oder die müssen das Land verlassen. Es gibt sehr viele Menschen in diese Richtung, die in der europäischen Diaspora im Exil mittlerweile leben, mit der Hoffnung, dass nach dem 14.05. die Welt hoffentlich in der Türkei anders aussieht, sodass sie wieder zurückkehren können und ihre Arbeiten dort fortsetzen können, wo sie aufgehört hatten. Es hat auch Beschlagnahmungen zum Beispiel gegeben in Pazarcık, in Malatya. Das ist auch Erdbebenregion, da haben die pro-kurdische Partei, also HDP, die kurdischen Organisationen, die linken Organisationen, allen voran die alevitischen Organisationen waren dort und haben tagelang Hilfe geleistet, die Spenden und Rettungsgüter gesammelt, an die Menschen strukturiert verteilt. Am 10. Tag waren dann Regierungsleute dort, also Gouverneur und so, und die haben gesagt, so, dankeschön, jetzt könnt ihr weggehen, verlasst das Areal, wir machen weiter hier. Ein Beispiel, ja. Oder die LKWs, die zum Beispiel hingefahren sind, hat man mit AKP, Gemeinden, Transpis beklebt und das als AKP-Unterstützung, als AKP-Hilfe vor den Medien darzustellen. Oder man hat die Rettungsgüter einfach beschlagnahmt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, was die alevitische Einrichtung in Österreich in diesem Wiener Rathaus damals zum Beispiel nicht benennen oder zur Sprache bringen durfte, weil man solche Dinge nicht hören wollte, weil man eben mit AKP-nahen Organisationen auch in Österreich nach wie vor hofieren, mit ihnen Hofhudelei betreiben möchte, sie im Salon fähig macht, ihnen Profil und ihnen diese Plattformen gibt. Und das ist dann eine Heuchelei, eine riesengroße Heuchelei, um im Nachhinein zu sagen, ja, aber der Erdogan ist irgendwie undemokratisch, das gefällt uns so nicht. Ja. Aber wenn man sich dann die ganzen Abhängigkeitsverhältnisse anschaut, dann nimmt man sich selbst doch die ganzen die letzten Möglichkeiten auch weg, hier eine ordentliche Kritik auszuüben, also von Seiten der etablierten Parteien und der Regierungen, die wir halt auf Landes- und Bundesebene in Österreich haben, sind das auch sehr fatale Entwicklungen und eigentlich auch eine Enttäuschung für die demokratisch gesinnten, migrantischen Gruppen in Wien, in Österreich, die hier natürlich auf der Suche nach ganz anderen Solidarisierungsachsen sind. Insofern auch diese Frauentagung Sisters in Solidarity, das waren die ganzen Frauenorganisationen, an die 20 Frauenorganisationen haben sich solidarisiert. Ich habe nur einmal angerufen, ich habe gesagt, hey, ich habe so etwas vor, es wäre super, wenn du in dieser Rolle hier auch mitmachen könntest, beziehungsweise bin ich für alle anderen Vorschläge und Beiträge auch offen. Die Frauenorganisationen, die Frauen haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen und sie waren alle da. Und dass die Frauentagung jetzt so erfolgreich geworden ist, hat eben auch mit diesen Beiträgen zu tun, die vom Herzen gekommen ist. Und wir haben das wirklich ohne Geld, ohne Förderung, ohne nichts einfach auf die Beine gestellt. Also das ist auch eine Selbstorganisationssache. Du hast Gewerkschaft angesprochen, Textilindustrie und so. Hier vielleicht möchte ich einen Punkt wirklich besonders unterstreichen. Die Kraft von organisierten Gruppen ist einfach massiv, ist sehr stark und das haben wir in den ersten Tagen des Erdbebens. Bis heute kriegen wir das deutlich mit, was es bedeutet, organisiert zu sein und in organisierter Gemeinschaft hier sich selbst zu mobilisieren und auch, wenn die staatlichen Strukturen zum Beispiel fehlen, im Rahmen von Unmöglichkeiten Unmögliches möglich zu machen. Und deswegen war es mir total wichtig, auch Gewerkschaftsvertreterinnen einzuladen und auch ihnen den Raum zu geben. Und die Frauen in der Textilindustrie in Birtexen sind sehr mobil, sehr stark und sie versuchen, also diese organisierten Frauen versuchen vor Ort den Frauen zu helfen und ihnen beim Empowerment, bei der Selbstermächtigung auch unter die Arme zu greifen. Das heißt, sie leben dieses organisierte und dieses gemeinsame Leben sie dort auch vor. Und was die Arbeitgeber in der Region, vor allem die Flüchtlinge, das sind ja nicht nur billige Arbeitskräfte, sondern das sind Sklavinnen. Eigentlich keine Rechte, nicht registriert. Sie arbeiten unter sehr unmenschlichen Bedingungen, die auch beim Erdbeben zutage getreten ist. Es ist sehr brutal, es ist sehr schwierig. Und das ganze Land, also das hat die Özlem Alev Demirel zum Beispiel auch angesprochen, die Unmut ist wahnsinnig groß. Auch wenn die Leute irgendwie denken, okay, der Erdogan wird wieder Chaos und diese ganzen Szenarien auf die Bühne stellen, um eben nicht zu verlieren, die Wahlen nicht zu verlieren, ist nicht etwas, was er in den vergangenen Jahren nicht gemacht hat. Davor fürchtet man sich sogar. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also die Hoffnung ist, glaube ich, noch nie so groß gewesen, wie es für diese Wahlen jetzt sind.
Darf ich vielleicht noch eine kleine letzte Rückfrage machen? Wir sind schon eher gegen Ende unserer Sendezeit. Aber was sind das für Textilfabriken? Weißt du da was? Sind das Fabriken, die sozusagen auch für den großen internationalen Markt produzieren?
Ja, auf jeden Fall. Also Türkei ist, was das anbelangt, schon in den ersten Reihen. Also die Textilindustrie ist eine sehr wichtige Industrie im Land.
Kann man da Marken nennen? Ist das zum Beispiel H&M und so?
Auch, ja. Mango, Zara, überall. Also man muss sich halt das genau anschauen, was man sich kauft. Es ist ziemlich in sehr vielen diesen Markenprodukten auch die Türkei-Unterschrift beinhaltet, ja.
Ja, vielleicht noch einen Punkt zum sozusagen Solidarisierungsaspekt. Wie können Frauen vor Ort sich dort solidarisieren und was bedeutet es bei uns in einem doch relativ bequemen Kontext hier auch Hilfe leisten zu können? Wie siehst du das? Wie kann Solidarität auch hier in Wien ausschauen?
Ich glaube, dass also die Frauen in der Region, die sind wahnsinnig dynamisch, sehr mobil, sehr aktiv. Und wir haben ja 2020 die erste Frauentagung mit diesem Motto gemacht, Bildung von internationalen Solidarisierungsachsen, auch weil wir gesehen haben 2018, 19, was in diesen ganzen Bürgerrechtsbewegungen weltweit zum Beispiel, welche Rolle die Frauen in vordersten Fronten zum Beispiel gespielt haben, Sudan, Mexiko und in den nordafrikanischen Staaten auch und in den arabischen Staaten auch. Und in der Türkei sind die Frauenorganisationen die größten Widerstandskämpferinnen gegen diese Region eigentlich, die größte organisierte Widerstandskämpferinnen. Und wir hier in Europa, in Österreich, wir müssen uns hier auch solidarisieren, auch mit den Frauengruppen, mit Migrantinnen, Frauen, mit unseren Schwestern, weil eigentlich sind wir geeint dadurch, dass diese Angriffe von den etablierten, reaktionären, konservativen Strömungen von oben hinunterkommen. Und die sind so stark, umso wichtiger ist es auch hier in der sich nicht den Entsolidarisierungsprozessen zu geben, sondern im Gegenteil die Solidarisierung zu stärken und das Gemeinsame anzureißen. Und vielleicht einen letzten Punkt. Ist nur ein Beispiel jetzt, das gilt für alle Länder. Eine demokratisierte und funktionierende Türkei, in dem Menschenrechte und die Gleichberechtigung die Linien sind, an die man sich halten möchte, wird auch positiven Effekt und Einfluss auf das Zusammenleben und das Miteinander hier haben.
Vielen Dank für deine Statements und deine viele Arbeit. Wir finden zu einem Abschluss und wissen, Solidaritäten wird nicht nur morgen, sondern auch übermorgen brauchen und sehr verschiedene Solidaritätsachsen. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit.
So, das war eine Orange-Spezialsendung rund um die Solidaritätsveranstaltung Sisters in Solidarity vom 9. März 2023. Mein Name ist Irina Wieser und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis bald.
Solidarity with women. Solidarity with the people in Turkey and Syria.
Eine Spezialsendung auf Orange 94.0. Sisters in Solidarity.